Bevor der Predigttext kommt, lese ich euch erstmal, was bisher geschah. Es ist nämlich ziemlich spannend heute. Die folgende Geschichte fand ungefähr 473 vor Christus in Susa statt, der Hauptstadt des Perserreiches, die im heutigen West-Iran liegt. Folgende Personen kommen vor. Der König ist der Perserkönig Xerxes I., der den zweiten persischen Krieg gegen die Griechen verlor. Esther ist ein Waisenkind, das durch einen Schönheitswettbewerb zur Königin geworden ist, aber ihre jüdische Identität geheim hält. Ihr steht der Eunuch Hatach zu Diensten. Haman ist der ranghöchste Fürst des Königs, der aus persönlicher Rache den König veranlasst hat, an einem bestimmten Tag alle Juden im Reich umbringen zu lassen. Mordechai ist der jüdische Pflegevater von Esther. Er hat gerade von dem Erlass erfahren und sich deshalb öffentlich in Sack und Asche gekleidet. Ein Plan zur Rettung der Juden. Da rief Esther den Eunuchen Hatach, den der König zum Dienst für sie abgestellt hatte, und schickte ihn zu Mordechai hinaus. Er sollte in Erfahrung bringen, was überhaupt los sei und warum er sich so seltsam verhalte. Hatach ging zu Mordechai auf den Platz vor dem Königstor. Dieser berichtete ihm alles, was geschehen war, und nannte ihm auch die genaue Silbermenge, die Haman dem König für die Staatskasse versprochen hatte, damit er die Juden vernichten könne. Außerdem übergab er ihm eine Abschrift des Erlasses zur Vernichtung der Juden, der in Susa veröffentlicht worden war. Er sollte ihn Esther zeigen, ihr alles berichten und sie dringend auffordern, zum König zu gehen und für ihr Volk um Gnade zu bitten. Als Hatach zurückkam und Esther berichtete, was Mordechai ihm aufgetragen hatte, schickte sie ihn ein zweites Mal und ließ ihm sagen: Alle Diener des Königs und alle seine Untertanen in der Provinz kennen das unumstößliche Gesetz. Wer ungerufen zum König in den inneren Hof kommt, wird, egal ob Mann oder Frau, hingerichtet. Nur wenn der König ihm das goldene Zepter entgegenstreckt, darf er am Leben bleiben. Und ich bin schon seit 30 Tagen nicht mehr zum König hineingerufen worden. Als Mordechai die Worte Esthers mitgeteilt hatte, ließ er ihr antworten: Bilde dir nicht ein, dass du als einzige Jüdin dein Leben retten kannst, nur weil du im Königspalast wohnst. Denn wenn du in diesem Augenblick schweigst, wird von anderswoher Hilfe und Rettung für die Juden kommen. Doch du und deine Verwandtschaft, ihr werdet zugrunde gehen. Wer weiß, ob du nicht gerade für eine Zeit wie diese zur Königin erhoben worden bist. Da ließ Esther Mordechai antworten: Geh und rufe alle Juden, die sich in Susa finden lassen, zusammen. Fastet für mich. Esst und trinkt drei Tage lang nichts, weder am Tag noch in der Nacht. Ich werde mit meinen Dienerinnen dasselbe tun. Und dann will ich zum König hineingehen, auch wenn es gegen das Gesetz ist. Und wenn ich umkomme, komme ich eben um. Da ging Mordechai los und tat, was Esther ihm aufgetragen hatte.
Wir sind Helden, so heißt die Predigtreihe, in der wir gerade sind. Und wir haben uns bisher drei Männer im Alten Testament angeschaut. Das Alte Testament ist der erste Teil der Bibel. Das waren Abraham, Josef und David. Letztes Mal die Geschichte von David und Goliath. Und jetzt schauen wir uns als nächstes drei Frauen an. Und zwar heute das Buch Esther. Esther ist eins von zwei Büchern in der Bibel, die nach einer Frau benannt sind. Das andere Buch ist Ruth. Und durch die Bibel spielen Frauen eine sehr, sehr wichtige und außergewöhnliche Rolle in Gottes Geschichte mit Gottes Welt. Und ich finde es bemerkenswert, dass Frauen in der patriarchalischen Gesellschaft so eine Rolle einnehmen konnten. Also damals war das eine Kultur, die patriarchalisch war. Und Frauen wie Esther, dass sie so eine herausragende Rolle gespielt haben, finde ich bemerkenswert. Und dass es auch in der Bibel überliefert worden ist. Und vielleicht können wir mit dieser Predigtreihe auch Klischees beseitigen, falls die im Raum sind, dass Heldsein nur was Männliches ist. Nach der Bibel in Gottes Plan steht Heldsein Männern und Frauen offen. Wir werden jetzt ein bisschen in die Geschichte eintauchen von Esther. Eine spannende Geschichte. Und wir werden unterwegs drei Eigenschaften von Gott dabei entdecken. Das eine ist Gottes Wille und die Frage, die damit zusammenhängt, ist, wie können wir wissen, was Gott von uns will? Dann werden wir Gottes Souveränität entdecken und die Frage, wie können wir wissen, ob Gott überhaupt da ist? Und als letztes werden wir Gottes Gnade entdecken und die Frage, wie kann Gott mit jemandem wie mir etwas anfangen? Esther ist also dieses jüdische Waisenkind, die ist im Ausland, die wird groß ohne Eltern. Sie hat ihre Eltern verloren oder wir wissen nicht wie. Auf jeden Fall wird sie großgezogen von ihrem Pflegevater Mordechai. Und im Reich ist es so, dass dieser Perserkönig, der Xerxes, den ihr vielleicht aus dem Geschichtsunterricht noch kennt, der hat die Schlacht bei Salamis verloren, der hat seine Königin abgesetzt, weil sie ihm nicht gehorcht hat. Das ist die Vorgeschichte. Und braucht eine neue Königin, als er von Griechenland zurückkommt nach dem Krieg. Und sagt, wie machen wir das? Wir machen einen Schönheitswettbewerb im ganzen Reich und suchen Miss Persia. Und die Miss Persien, die darf dann Königin werden. Und dann werden also quasi aus dem ganzen Reich die Schönheiten zusammengetrommelt und die machen dann so eine krasse Schönheitskur für 180 Tage. Vielleicht haben sie auch noch ein bisschen Gepflogenheiten vom Hof und so gelernt, sozialen Umgang. Auf jeden Fall wurden die richtig schön herausgeputzt. Und dann hatte jede dieser Frauen eine Chance, den König zu beeindrucken. Eine Nacht, die sie mit dem König verbringen konnten und danach hat er entschieden, top oder flop. Also richtig krass, sich irgendwie von unter hunderten Bewerbern da durchzusetzen. Muss ein krasser Druck gewesen sein in dem Harem. Ja, und das Krasse ist, die Esther, dieses unscheinbare Waisenkind, die eine Ausländerin ist, die zu einer Minderheit gehört, die gewinnt diesen Wettbewerb. Und sie wird Königin. Und wie gesagt, ist sie Jüdin und sie hält das geheim. Und es gibt das, also Esther ist die Heldin in dieser Geschichte, es gibt den bösen Charakter und das ist der Haman. Der Haman ist derjenige, haben wir vorhin schon gehört, der die Juden umbringen will, der das veranlasst hat, dass er sagt, die sollen alle ausgerottet werden. Im Prinzip will er einen Genozid veranstalten. Und er weiß nicht, dass die Esther Jüdin ist. Er hat ein großes Ego und kann es nicht aushalten, wenn Leute ihn nicht anerkennen. Genau. Und die dritte Person ist der Mordechai, das ist der, der die Esther großgezogen hat. Und ausgerechnet der ist es, der dem Haman nicht Respekt zollt. Also der Haman, vor dem müssen alle sich verbeugen, um ihm Respekt zu zollen, und der Mordechai verweigert das. Und das treibt ihn zur Weißglut. Und jetzt findet der Mordechai diesen Plan raus, die sollen alle umgebracht werden, und denkt, was machen wir jetzt? Und er schickt diese Nachricht an Esther und sagt, hey, ich glaube, du solltest zum König gehen und dich einsetzen für dein Volk. Und Esther steht jetzt für eine der größten Entscheidungen in ihrem Leben. Geht sie zum König und riskiert ihr Leben? Oder macht sie es nicht? Und das Problem ist, und das haben wir in dem Text gehört, dass der König, also es gibt dieses Gesetz, man kann nicht einfach reingehen zum König. Man kann ihn nicht einfach stören. Der ist so wichtig, was der macht. Selbst als Königin hat man nicht direkten Zugang, sondern nur, wenn er jemanden ruft, darf man reinkommen. Und wenn man einfach so reingeht, dann ist es so ein bisschen riskant, wie er sich dann entscheidet, wie er sich an dem Tag fühlt. Ob er gerade schlecht gelaunt ist, ob er gerade gut gelaunt ist, ob er gerade was Wichtiges macht oder nicht. Und so entscheidet sich dann, ob er sagt, ja, okay, du kannst am Leben bleiben oder nicht. Und, wow, das war nicht so schlau. Esther steht vor dieser Riesenentscheidung, riskiert sie sein Leben. Und die erste Reaktion, die sie hat, ist, dass sie sagt zu Mordechai, du spinnst. Du forderst mich auf, mein Leben zu riskieren. Das geht doch nicht. Ihr erster Impuls ist es, ihre eigene Haut zu retten. Und ich finde das total cool, weil wir hier sehen, dass Heldsein nicht bedeutet, keine Angst zu haben, sondern Heldsein bedeutet, seine Angst zu überwinden. Ja? Ein Held ist nicht jemand, der keine Angst hat, sondern ein Held ist jemand, der sich in seinen Entscheidungen nicht von seiner Angst bestimmen lässt. Und ich glaube, dass der Glaube an Jesus das beste Gegenmittel gegen jede Angst der Welt ist. Weil Jesus den Grund für unsere tiefsten existenziellen Ängste beseitigt. Ich muss, wenn ich an Jesus glaube, nicht mehr Angst haben vor dem Versagen, weil Gott mir sagt, du bist perfekt. Und ich sehe dich so, wie ich Jesus sehe. Und Jesus hat nie versagt. Wenn ich an Jesus glaube, habe ich keinen Grund mehr, Angst zu haben, verurteilt zu werden für Dinge, die ich in meinem Leben falsch gemacht habe. Weil Jesus all diese Dinge ausgeräumt hat und mir vergeben hat. Wenn ich an Jesus glaube, habe ich keinen Grund mehr, Angst zu haben, einsam zu werden und abgelehnt zu werden, weil ich ewig geliebt bin von Gott. Wenn ich an Jesus glaube, habe ich keinen Grund mehr, Angst vorm Tod zu haben, weil ich auferstehen werde und ewig leben werde. Ich glaube, dass der Glaube an Jesus das beste Gegenmittel gegen jede Angst der Welt ist. Aber trotzdem, selbst wenn wir glauben, hat unser Herz immer noch solche Angstreflexe. Das ist irgendwie natürlich, das ist menschlich, dass wir irgendwie auf Situationen erstmal mit Angst reagieren, so wie Esther. Und deswegen sagt uns die Bibel immer wieder, fürchte dich nicht. Wenn du eine Entscheidung treffen musst, wenn du etwas Großes vor dir hast, fürchte dich nicht. Ich bin bei dir. Und Gott weiß, dass wir das brauchen, dass wir das immer wieder hören müssen. Er weiß, dass es Überwindung kostet, seine Angst hinter sich zu lassen. Und das ist die Eigenschaft, die Esther zu einer Heldin macht. Gott will, und das werden wir noch sehen, eine ganz bestimmte Entscheidung von ihr. Und um diese Entscheidung zu treffen, damit sie den Willen Gottes quasi folgen kann, muss sie ihre Angst überwinden. Und wir können von Esther lernen, dass wir Entscheidungen nicht aus Angst heraus treffen sollten. Angst ist ein schlechter Ratgeber, wenn es darum geht, Gottes Willen rauszufinden. Das Zweite, was wir von Esther lernen können, ist, die Ungewissheit der Zukunft zu akzeptieren. Also ich habe das so formuliert, wo ich eben gesagt habe, eins, was wir lernen werden, ist Gottes Wille und die Frage, wie kann ich wissen, was Gott von mir will? Und da steckt ja schon eine Voraussetzung drin, dass ich es wissen kann. Und die Frage ist nur, wie finde ich das jetzt noch raus? Aber stimmt das denn überhaupt? Stimmt es, dass Gott mir im Vorhinein immer schon sagen wird, was er von mir will? Also ich bin so geprägt, dass ich mir immer gesagt wurde, Gott hat diesen perfekten Plan für dein Leben, für jedes Detail, für jede Entscheidung. Und mein Job ist es jetzt rauszufinden, soll ich das machen oder soll ich das machen? Und ich muss jetzt irgendwie von Gott rausfinden, was er für mich vorhat. Und das kann einen ganz schön verrückt machen. Ich weiß noch, wie ich mal von der Schule nach Hause gefahren bin mit dem Fahrrad. Und ich hatte zwei Wege. Ich konnte den normalen Weg fahren oder ich konnte einen kleinen Umweg fahren, der ist an der Firma von meinem Papa vorbei. Und dann habe ich mir irgendeine Situation konstruiert, wo ich dachte, was ist, wenn gerade auf der Arbeit von meinem Vater irgendwas passiert ist und ich fahre jetzt da vorbei und bin gerade im richtigen Moment da und kriege das mit und kann vielleicht meine Mama anrufen und kann irgendwie was organisieren und es ist super toll. Aber wenn ich jetzt den anderen Weg nehme, dann geht vielleicht alles mächtig schief. Und es gibt einen Film, der das sehr, sehr eindrücklich deutlich macht. Der heißt Sliding Doors oder auf Deutsch, sie liebt ihn, sie liebt ihn nicht. Ich weiß nicht, wer den gesehen hat. Da ist eine, die wurde gerade gefeuert und sie rennt jetzt zur U-Bahn und in der einen Szene kommt sie gerade noch rein und die Tür schließt hinter ihr. Und dann wird die gleiche Szene nochmal abgespielt. Und da rennt sie zur U-Bahn, schafft es aber nicht mehr. Die Tür geht zu und die U-Bahn fährt ab. Und dieser Film zeigt jetzt zwei Stränge von ihrem Leben. Einmal, wie ihr Leben verlaufen wäre, wenn sie die U-Bahn gekriegt hätte. Und einmal, wie ihr Leben verläuft, wenn sie es nicht schafft. Und es geht völlig auseinander. Richtig radikal. Und wenn man merkt plötzlich, was für einen Einfluss so ganz kleine, unbedeutende Details auf unser Leben haben könnten, und das kombiniert mit der Idee, ich muss von Gott immer wissen, was ich machen soll, dann wird man schnell verrückt. Ja, das ist also einmal psychologisch unvorteilhaft und auch noch schlechte Theologie. Weil wenn die Bibel von Gottes Willen spricht, sagt sie erstaunlich wenig zu solchen Fragen wie, in welchem Land soll ich leben? Wen soll ich heiraten? Was soll ich studieren? Welchen Job soll ich nehmen? Welche Schuhe soll ich mir kaufen? Das sind nicht so die großen Themen der Bibel, die im Zusammenhang mit Gottes Willen erwähnt werden. Sondern wenn es um den Willen von Gott geht in der Bibel, geht es meistens um so Sachen, was für eine Art Mensch wir werden sollen. Wir sollen liebevoll sein, geduldig, freundlich, gütig, weise, großzügig. In einem Wort, wir sollen Menschen werden, an denen Gott Freude hat, in denen er sich selbst wiedererkennt. Und heißt es jetzt, dass Gott nichts mit unseren Entscheidungen zu tun hat und nichts dazu zu sagen hat? Nein, heißt es nicht. Es gibt gute Entscheidungen, es gibt schlechte Entscheidungen. Und die Bibel fordert uns heraus, weise zu sein. Das heißt, wir sollen uns Rat einholen und sie gibt uns auch gewisse Richtlinien. Und es gibt einfach praktische Fragen, die man sich bei einer Entscheidung stellen kann, wenn man weise entscheiden will. Die eine Frage ist zum Beispiel, was passt zu dir, zu der Art, wie Gott dich gemacht hat, wie Gott dich begabt hat? Was sind deine Motive für deine Entscheidung? Warum entscheidest du so? Ist es aus Angst heraus? Ist es, weil du dir persönliche Vorteile erhoffst? Ist es aus Liebe heraus? Was sind deine Motive? Welche Prioritäten stecken hinter deiner Entscheidung und decken sich diese Prioritäten mit Gottes Prioritäten für dein Leben? Und dann eine ganz wichtige Frage, was für Auswirkungen hat deine Entscheidung auf deine Beziehung zu Gott? Was für Auswirkungen auf deine Familie? Was für Auswirkungen auf deine Mitmenschen? Und die Bibel möchte, dass wir lernen, uns solche Fragen zu stellen und weise Entscheidungen zu treffen. Es stimmt schon, manchmal gibt uns Gott solche Hinweise. Manchmal gibt er uns solche Zeichen, wo wir merken, ich glaube, das ist das, was Gott von mir will. Ich habe das erlebt, als ich mein Abi gemacht hatte. Da wollte ich nach Kamerun gehen für meinen Zivildienst. Und ich habe alle Organisationen angeschrieben, die Zivildienste im Kamerun anbieten. Und die haben mal abgelehnt und gesagt, nee, geht nicht, aus verschiedenen Gründen. Und dann war ich kurz vorm schriftlichen Abi und ich hatte die alle durch und ich hatte keine Zeit mehr, mich groß drum zu kümmern und musste eigentlich fürs Abi lernen. Dann habe ich Gott gesagt, hey, ich würde voll gerne ins Ausland gehen, aber ich habe jetzt keine Zeit, mich drum zu kümmern. Ich muss jetzt fürs Abi lernen, kümmer du dich drum. Und 2 Wochen später habe ich einen Brief bekommen von einer Organisation, die gesagt hat, wir haben einen Zivildienstplatz in Spanien, möchtest du da hingehen? Und für mich war das glasklar die Antwort auf mein Gebet. Die hatten keine Ahnung, dass ich das gebetet hatte. Das Timing war perfekt und es war ein halbes Jahr vorher. Normalerweise muss man sich ein Jahr vorher drum kümmern und normalerweise schreibt einen niemand an und sagt, hier, wir haben einen schönen Zivildienstplatz für dich. Okay? Also das war so ein Moment, wo es ein glasklarer Hinweis war für mich, okay, Gott führt mich, das ist ein Geschenk von Gott. 1 Jahr später hatte ich den Zivi fertig gemacht und musste mich für ein Studium entscheiden. Da habe ich natürlich auch gebetet, Gott, was soll ich studieren? Gibt diese 100 Sachen, die mich alle interessieren. Das Ding war, ich habe keinen Brief bekommen, ich habe keine Einladung bekommen, ich habe keinen Tipp bekommen, ich habe keinen Hinweis bekommen, ich habe nichts bekommen. Ich hatte diese Option, habe gesagt, das könnte ich machen, das, und ich habe mich einfach für eins entschieden. So heißt es jetzt, dass Gott mich im einen Moment geführt hat und im anderen nicht? Bei Esther sehen wir, dass sie bei dieser Entscheidung, soll ich mein Leben riskieren oder soll ich es nicht riskieren, sie bekommt keinen Tipp von Gott, sie bekommt keinen Hinweis von Gott, wie es ausgehen wird. Sie bekommt kein Versprechen, dass Gott sagt, ich werde dich retten, du wirst es überleben. Gar nichts. Und Esther versucht es interessanterweise auch gar nicht herauszufinden. Die versucht jetzt nicht alles irgendwie zu deuten und irgendwelche Zeichen zu sehen und hier und so und sich verrückt zu machen. Sie versucht nicht vorher herauszufinden, was passieren wird, sondern sie akzeptiert die Ungewissheit der Zukunft. Und sie lässt sich auf ein bewusst kalkuliertes Risiko ein. Und das kommt in diesem Satz zum Ausdruck, komme ich um, so komme ich eben um. Das klingt erstmal voll pessimistisch, so als ob sie sich einfach in ihr Schicksal fügt und sagt, ich werde sterben und wir werden alle untergehen, es wird alles schlimm und naja, jetzt muss es halt so werden. Ich glaube nicht, dass das ist, was sie meint, weil danach fordert sie den Mordechai und die ganzen Juden in der Stadt Susa auf, hey, fastet bitte. Und das heißt so viel wie, bitte kommt vor Gott und sagt ihm, es ist uns ganz, ganz wichtig und wir wollen dich bitten, dass du hier was machst. Und wir hoffen, dass es gut ausgeht. Das heißt, sie ist nicht einfach so fatalistisch, pessimistisch und ergibt sich ihrem Schicksal, sondern sie weiß, es kann mich mein Leben kosten, sie ist bereit, diesen Schritt zu gehen, sie ist bereit, dieses Risiko einzugehen, sie ist bereit, eine Entscheidung zu treffen, auch wenn sie nicht weiß, wie es ausgeht, aber sie hat Hoffnung. Esther ist richtig mutig. Esther ist ein echter Mann. Ja, die hat Eier in der Hose, wenn ich das so sagen darf. Ja, die macht uns Männern vor, was es heißt, mutig und opferbereit zu sein. Sogar sein Leben zu riskieren, um andere zu retten. Und die Frage ist, wie kommt sie zu diesem Mut? Was überzeugt sie schlussendlich, ihre Angst zu überwinden? Und das sehen wir in den Versen 12 bis 14. Das ist die Antwort, die der Mordechai ihr gibt. Und die sind ein bisschen schwer zu verstehen. Ich möchte euch einfach meine Interpretation geben. Das Erste, was er sagt, hey, die Alternative, das nicht zu machen und nicht dein Leben zu riskieren, die ist gar nicht so sicher, wie du denkst. Also er möchte ihr eine falsche Sicherheit nehmen und sagen, du denkst vielleicht, wenn ich nicht zum König gehe, dann wird alles gut. Aber woher weißt du das denn eigentlich? Manche Leute denken, dass er hier droht, dass er sagt, wenn du nicht zum König gehst, dann werde ich entlarven, dass du jüdisch bist und dann wirst du auch sterben. Aber er ist ihr Pflegevater, er hat sie großgezogen, er liebt sie, er ist ihr Verwandter, ihr Cousin. Das würde er nicht machen. Ich glaube, es ist eher eine Warnung, dass er sagt, hey, es kann sein, dass deine Identität trotzdem auffliegt. Vielleicht kann es sogar sein, vielleicht glaubt das der Mordechai, weiß ich nicht, dass er sagt, hey, wenn du Gottes Volk den Rücken kehrst und diese Chance nicht nutzt, vielleicht fällt es irgendwann auf dich zurück. Vielleicht bist du vor Gott nicht sicher. Auf jeden Fall möchte er sie warnen und sagen, hey, die Alternative ist nicht so sicher, wie du denkst. Und das Zweite, was er sagt, ist vielleicht unerwartet. Er sagt, hey, wenn du es nicht machst, dann wird von anderswo Hilfe kommen. Und wahrscheinlich, ich denke, Mordechai hat geglaubt, dass Gott sein Volk nicht aufgeben wird. Er wusste, Gott hat versprochen, seinem Volk treu zu bleiben und sie zu erhalten. Und er wusste, deswegen kann es nicht passieren, dass sie alle ausgelöscht werden. Aber das ist nicht das, was Esther überzeugt, weil sie könnte ja sagen, naja, wenn Hilfe kommt, dann muss ich es ja nicht machen. Was sie Esther schlussendlich überzeugt, ist dieser Satz in Vers 14. Wer weiß, ob du nicht für eine Zeit wie diese zur Königin erhoben worden bist. Was sie überzeugt, ist die Souveränität Gottes. Das Gefühl, vielleicht gibt es hier eine Bestimmung für mein Leben? Vielleicht bin ich Teil von einem göttlichen Plan. Vielleicht war alles, was in meinem Leben bisher passiert ist, souveräne Vorbereitung für diesen einen Moment. Vielleicht ging es gar nicht darum, dass ich ein Luxusleben führen kann, dass ich Einfluss haben kann, dass es mir gut geht, dass ich als Königin das Leben genießen kann. Vielleicht ging es gar nicht um mich, vielleicht ging es um was viel Größeres, vielleicht ging es um die Rettung eines Volkes. Und der Mordechai sagt ihr nicht, dass es so ist, er formuliert das als Frage. Er sagt, wer weiß, vielleicht ist es so, vielleicht eine Möglichkeit. Aber allein schon die Möglichkeit, dass es so sein könnte, reicht für Esther, ihre Angst zu überwinden und zu sagen, es lohnt sich, das zu machen, ich gehe dieses Risiko ein, ich vertraue Gott. Und ich glaube, dass die Souveränität Gottes, dass die feste Überzeugung, dass er einen Plan hat, dass er alles unter Kontrolle hat und dass er ein Ziel verfolgt, die Grundlage und die beste Grundlage für alle unsere Entscheidungen ist. Wir können Risiken eingehen, weil wir in dem Vertrauen, Gott geht keine Risiken ein. Weil er kein Risiko eingeht, können wir ein Risiko eingehen. Er hat schon alles durchdacht, er kennt schon den Ausgang und deshalb brauchen wir keine Angst haben. Und wenn wir das verstanden haben, die Souveränität Gottes, das ist so unglaublich tröstlich, ganz besonders in Krisen. Ich habe das einmal sehr eindrücklich erlebt, als ich mein erstes Studium abgebrochen habe und ich hatte mich bei einer anderen Uni beworben und musste mich da nur noch anmelden und dann haben die mir gesagt, ihre Anmeldung ist ungültig, ihre Bewerbung. Und zwar war der Grund, dass sie mir eine falsche Info gegeben haben, auf die ich mich verlassen habe. Die haben gesagt, tut uns leid, Sie können sich in einem halben Jahr bewerben. Wir können nichts für Sie tun. Und das war mein Plan B und Plan C gab es nicht. Und dann stand ich erstmal da und dachte so, ups. Und in dem Moment hatte ich aber total den starken Eindruck und wusste, irgendwas hat Gott vor. Gott wusste in dem Moment, wo ich mich von der alten Uni abgemeldet habe, wusste er schon, dass ich hier nicht reinkomme. Und ich hatte dieses Gefühl, irgendwas hat Gott vor. Ich hatte keine Ahnung was, hat auch noch eine Weile gedauert, bis ich es rausgekriegt habe. Aber es war total entlastend und ich war total gelassen und beruhigt. Und alle meine Freunde, meine Familie haben sich viel mehr Sorgen gemacht und waren viel aufgeregter als ich. Und es war für mich so ein eindrücklicher Moment, wo ich gemerkt habe, wie tragfähig die Souveränität Gottes ganz praktisch für unser Leben ist. Aber die Frage ist, woher kann ich denn wissen, dass Gott irgendwann ein Ziel verfolgt, dass er da ist, dass er einen Plan hat? Und das Buch Esther wirft diese Frage auf, weil im ganzen Buch Esther nicht ein einziges Mal Gott erwähnt wird. Nirgendwo im Buch kommt Gott vor. Er wird nicht erwähnt. Und dann fragt man sich, ja, wo ist denn dann Gott? Aber man kann das Buch Esther nicht lesen, ohne dass es sich einem aufdrängt, dass man das Gefühl hat, hier läuft irgendwas hinter den Kulissen. Gott wird zwar nirgendwo erwähnt, es betet niemand zu Gott, sagt niemand, ich glaube an Gott, ich vertraue Gott. Gott sagt niemandem irgendwas. Der ist völlig aus dem Bild und trotzdem, wenn man diese Geschichte liest, merkt man, irgendwas passiert da hinter den Kulissen. Die Geschichte geht nämlich so weiter, dass Esther zum König geht und ihr Leben riskiert und der König streckt ihr das Zepter entgegen und sagt, okay, du musst nicht umkommen, was möchtest du von mir? Und die Esther sagt, ich möchte mit dir und Haman essen gehen. Sagt der König, okay, wir gehen essen. Nach diesem Essen geht der Haman nach Hause und er trifft unterwegs den Mordechai, den Pflegevater von Esther, und er verbeugt sich mal wieder nicht. Und der Haman wird richtig sauer. Ja, er findet es total geil, mit dem König und der Königin persönlich essen gegangen zu sein, aber solange dieser Mordechai sich nicht vor ihm verbeugt, kann er nicht glücklich werden. Und er sagt, okay, den werde ich umbringen, bevor wir alle Juden umbringen, werde ich den persönlich umbringen. In der Nacht kann der König nicht schlafen. Und um besser einschlafen zu können, lässt er sich ein Buch holen, die Chroniken vom Königreich, die einfach erzählt, bla bla bla, was passiert ist. Das beste Mittel, um einzuschlafen, richtig langweilig. Ja? Zufällig schlagen die gerade eine Stelle auf, wo berichtet wird, dass der Mordechai ein Attentat auf den König aufgedeckt hat und dem König das Leben gerettet hatte. Und der König fragt, ja, und was haben wir dem als Belohnung gegeben? Und die Leute sagen, ja, nix. Sagt der König, das geht ja nicht, wir müssen den ehren, der hat mir das Leben gerettet. Und dann fragt er, wer ist gerade im Hof? Und zufällig ist da gerade der Haman im Hof. Und dann ruft den Haman rein und sagt, was machen wir mit einem Mann, den der König ehren will? Was sollte dem passieren? Und der Haman mit seinem großen Ego denkt, oh geil, das ist meine große Chance. Der König will mich ehren. Ja?
und denkt sich was total Geiles aus. Ja, der soll irgendwie mit der königlichen Robe auf dem Pferd durch die Straßen geführt werden und alle sollen sagen, so ehrt der König den Mann, der ihm wichtig ist und so. Schlägt es dem König vor und der König sagt, super, genau so machen wir es und so sollst du den Mordechai ehren. Tja, eben wollte er ihn noch umbringen, ist total wütend, kann es nicht ausstehen und jetzt muss er den Mann, den er am allermeisten hasst, durch die Straßen führen und sagen, das ist der Mann, den der König ehrt. Esther will den König und den Haman wieder zu einem Essen einladen. Beim zweiten Essen sagt der König, ja, worum geht's dir denn jetzt endlich? Du hast schließlich dein Leben riskiert, nicht einfach, um mit mir zu essen. Und die Esther sagt, ja, mir geht es darum, dass mein Volk umgebracht werden soll, ich und mein Volk. Und ich möchte um unser Leben bitten. Und der König sagt, ja, wer hat das denn gemacht? Und dann sagt sie, ja, der Haman, der hier mit eingeladen ist. Und sie entlarvt ihn. Und der verliert daraufhin sein Leben, weil der König das nicht so cool findet. Eine krasse Geschichte und schlussendlich werden die Juden gerettet. Das heißt, der Plan geht auf. Jetzt überlegt euch mal, was für ein Timing dahinter steckt. Erstens, dass die Esther diesen Schönheitswettbewerb gewinnt, völlig unwahrscheinlich. Dann, dass sie genau an so einem Tag zum König kommt, wo er gute Laune hat und sagt, ja, du darfst zu mir kommen, ich bringe dich nicht um. Die erste Königin hat er einfach abgesetzt, der war ein launischer Typ. Dann, dass er genau an dem richtigen Tag schlaflos wird und dass dann zufällig genau das Buch aufgeschlagen wird, wo genau die Geschichte drin steht von dem Mordechai, genau am Tag, bevor der umgebracht werden soll. Und dass das alles so zusammenpasst, dass plötzlich schlussendlich das Volk gerettet wird. Das heißt, man hat den Eindruck, irgendjemand fügt hier die ganzen Sachen zusammen, damit das alles aufgeht. Ohne, dass es die Akteure, die Leute selbst wissen. Der König denkt, dem ist nicht klar, warum er nicht schlafen kann. Und es ist krass, was für verschiedene Faktoren hier reinspielen. Da ist eine schlaflose Nacht, das kann jedem mal passieren, das ist was total Belangloses eigentlich. Das sind Entscheidungen von Leuten, die ein Buch aufschlagen. Das ist die Entscheidung von einem König, jemanden am Leben zu lassen oder nicht. Und all diese Dinge spielen zusammen, um diesen Plan zu verwirklichen. Und ich habe euch ein Zitat im Programmheft von C.S. Lewis abgedruckt, der gesagt hat, Gott ist überall inkognito unterwegs. Und das passt unglaublich gut zum Buch Esther. Man liest dieses Buch, man denkt, Gott wird nirgendwo erwähnt, es ist völlig unoffensichtlich, dass er da ist und trotzdem hat man den Eindruck, er ist überall inkognito unterwegs. Woran erkennt man das? Woher wissen wir, dass Gott da ist? Naja, eigentlich kann man es nur rückblickend sehen. Erst wenn man die ganze Geschichte sieht, wenn man weiß, wie es ausgeht, wenn man merkt, wie die Sachen zusammenpassen, erkennt man, boah, da ist ein Plan dahinter. Aber in dem Moment selbst kann man es oft nicht sehen. Und da ist es einfach Glaube, zu sagen, am Schluss von meinem Leben, am Schluss von der Weltgeschichte, wird Gott alles so zusammenfügen, die ganzen losen Enden, die ganzen Katastrophen, das ganze Leid, die ganzen Dinge, die wir nicht erklären können, auch nicht fromm erklären können, dass Gott die alle zusammenführen wird und am Schluss wird diese Geschichte da stehen, wir werden merken, es war ein großer, perfekter Plan. Wow. Und das ist der Gott, den die Bibel uns vorstellt. Und das wird uns so viel mehr erstaunen, als wenn Gott in jedem kleinen Moment überall ein Wunder tun würde und eingreifen würde und immer alles so machen würde, dass es gerade gut für uns geht. Wir werden sehen, dieses ganz große Bild und denken, wow, das hätte niemand anders so hinkriegen können. Aber was noch erstaunlicher für mich ist, als dass Gott das Timing zusammenbringt, dass er alles beeinflusst, die Entscheidung von Königen, die Kleinigkeiten, ob man schlafen kann oder nicht, die Details unseres Lebens, ist, mit wem er arbeitet. Ich möchte als letztes die Frage stellen, ist Esther eigentlich eine Heldin? Die fromme Variante, die meisten Predigten über dieses Buch, die stellen Esther nämlich als diese gläubige, vorbildhafte Frau dar. Habe ich eigentlich auch schon gemacht. Ja. Und wenn man mal genauer hinschaut bei dieser Geschichte, dann kommen da einige Fragezeichen auf. Zum einen die Situation. Das Volk ist verschleppt von ihrem Land, die sind im Ausland. Aber es gab schon einige Zeit vorher, 586, ein Edikt, dass alle Juden in ihr Land zurück können, wenn sie wollen. Und dieses Edikt ist schon längst beschlossen worden. Das heißt, alle Juden, die aktuell im Ausland leben, könnten eigentlich in ihr Heimatland zurückkehren. Könnten nach Jerusalem zurückkehren, könnten zum Tempel wieder zurückkehren, wo sie Gott dienen sollen. Das heißt, vorher war es ein Exil, sie waren gezwungenermaßen weg und haben einen Teil ihrer Identität verloren. Jetzt ist es nicht mehr Exil, weil jetzt ist es freiwillig, dass sie bleiben. Und das nennt man Diaspora. Den Leuten ist es möglich, zurückzukehren, sie tun es aber nicht. Sie sind sogar von Babylon weiter östlich, weg von ihrem Land nach Susa, zur neuen Hauptstadt gewandert. Weil sie da mehr Möglichkeiten haben für Jobs, sie können mehr verdienen. Sie richten ihr Leben nach ökonomischen Gesichtspunkten aus, nach Lebensqualität aus und nicht mehr nach ihrer Identität als Volk Gottes. zu dem ihr Land und ihre Stadt und der Tempel gehört. Warum sind Esther und Mordechai überhaupt in dieser Stadt? Dann gewinnt Esther im Prinzip einen Sex-Contest. Es ist nicht nur ein Schönheitswettbewerb. Ja? Gewonnen hat die Beste im Bett. Und für Juden ist es undenkbar, dass man mit einem Heiden zusammen schläft. Und schon gar nicht, wenn noch nicht mal klar ist, ob man dann überhaupt verheiratet sein wird. Esther gewinnt einen Sex-Contest mit einem heidnischen König. Das ist nicht die vorbildhafte Frau nach Gottes Maßstäben. Und der Vergleichspunkt, den wir eigentlich haben in der Bibel, ist eine andere Geschichte von einem, der Daniel heißt, der auch im Exil gelebt hat, etwas vorher. Und da wird ganz viel beschrieben, wie er zum Beispiel die jüdische Diät eingehalten hat, die ganzen Reinheitsgebote vom Alten Testament, und hat sich geweigert, die Diät vom königlichen Palast zu essen. Davon lesen wir bei Esther gar nichts. Sie isst einfach alles normal mit. Bei Daniel lesen wir ganz viel, wie er täglich gebetet hat, dreimal. Bei Esther lesen wir nicht einmal, dass sie gebetet hat. Es steht, dass sie gefastet hat, aber nicht, dass sie gebetet hat. Bei Daniel sehen wir, dass er seinen Glauben öffentlich bekennt. Er steht zu seinem Glauben, zu seiner Identität als Jude. Bei Esther sehen wir, sie verheimlicht ihre Identität und ihren Glauben. Bei Daniel sehen wir, dass er umkehrt, dass er sagt, Gott, vergib uns für das, was wir falsch gemacht haben, für das, was unser Volk falsch gemacht hat. Bei Esther sehen wir nie einen Moment, wo sie irgendwas vor Gott bekennt und sagt, wir haben was falsch gemacht. Überhaupt ist dieses Buch total erstaunlich, weil es ein Buch in der Bibel und wir erwarten, dass es ein total frommes Buch ist, aber eigentlich gibt es nichts Frommes an diesem Buch. Es gibt keine religiösen Bezüge. Gott wird nicht erwähnt, kein Wunder wird erwähnt, kein Glaube, kein Gebet. Das Einzige ist Fasten und da ist es auch nicht 100% klar, ob das jetzt religiös ist. Und es gibt spätere Übersetzungen von diesem Buch, griechische Übersetzungen, wo man das eingefügt hat. Da wurde ein Traum eingefügt, da wurden Gebete eingefügt, da wurde gesagt, Mordechai hat Gott geglaubt. Und man sieht, dass es den Leuten damals schon nicht gepasst hat. Die konnten mit dieser Geschichte nicht umgehen. Die haben gesagt, das geht irgendwie nicht. Wir müssen hier was einfügen. Aber das Original, wie wir es hier haben, das hebräische Original, hat diese ganzen Elemente nicht drin. Eigentlich ist diese Geschichte eine Geschichte von einem Volk Gottes, was ihr Heimatland, ihre Identität verloren hat. Und sie haben sich angepasst an eine fremde Kultur. Und sie sind eigentlich säkularisiert. So wie wir heute im Westen. Ein Volk, das nicht mehr öffentlich zu seinem Glauben steht, das den Glauben privatisiert hat, rausgenommen hat aus dem Leben, wo Gott eigentlich keine große Rolle mehr spielt. Und Gott arbeitet mit diesen Leuten. Mit einer Esther, mit einem Mordechai. Und hier entdecken wir einfach Gottes unglaublich große Gnade. Gott steht zu seinem Volk, obwohl sie nicht zu ihm stehen. Gott rettet sein Volk, obwohl sie ihm den Rücken kehren und sie sich von ihm losgesagt haben. Gott arbeitet mit Menschen, die durch und durch fehlerhaft sind, die überhaupt nicht seinen Vorstellungen entsprechen, und sagt, ich werde trotzdem mit euch meinen Plan erfüllen. Und das ist Gnade. Und das bedeutet für uns, dass es nichts gibt, was uns disqualifizieren kann, mit Gott zu leben, Teil von seinem Plan, Teil von seiner Geschichte zu werden. Außer, dass wir uns weigern, dieses Geschenk anzunehmen. Hast du vielleicht keine Eltern gehabt oder ein kaputtes Elternhaus? Hatte Esther auch. Hast du vielleicht eine sexuelle Vergangenheit, die nicht Gottes Ideal entspricht? Hatte Esther auch. Lebst du vielleicht in einer abgekühlten Beziehung wie Esther mit dem König, den sie 30 Tage nicht gesehen hatte? War bei Esther auch so. Hast du keinen Mut, Flagge zu zeigen, anders zu leben, deinen Glauben zu bekennen? War bei Esther auch so. Und all das disqualifiziert dich nicht, Teil von Gottes Geschichte zu werden. Teil von Gottes Plan zu werden, eine Beziehung zu ihm zu haben. Gnade ist die einzige Hoffnung, die wir haben, um Helden zu sein. Weil keiner von uns ist ein Held. Selbst Esther ist nicht dieser perfekte Held. Und ich hoffe, dass sie das in dieser Reihe gemerkt hat, bei jedem, den wir angeschaut haben, dass wir immer wieder an den Punkt kommen, merken, wir können so viel von ihnen lernen, die sind große Helden und Vorbilder, und trotzdem ist so viel schief in ihrem Leben und so viel, was da nicht passt. Und sie brauchen Gnade und genauso brauchen wir es. Und wir brauchen bessere Helden als diese Helden, die wir gesehen haben. Und es gibt einen besseren Held. Es gibt einen besseren Retter als Esther und das ist Jesus. Er hat sein Leben nicht nur riskiert, gesagt hat, wenn ich umkomme, komme ich um, hoffentlich komme ich nicht um. Er wusste, dass er umkommt. Er wusste, dass er sterben muss, um uns zu retten. Und er hat es gemacht, um unseretwillen. Und er war der perfekte Retter, der uns nicht nur gerettet hat vor dem Mord, sondern er hat uns gerettet vor uns selbst. Vor unserer Angst, vor unserem mangelnden Vertrauen, vor unserem Egoismus, vor unseren Fehlern. Davor rettet uns Jesus. Und diese Gnade ist es, die unser Leben verändert und die uns auch zu Helden macht. Aber bevor wir zu Helden werden, brauchen wir erst einen perfekten Helden. Und Jesus ist dieser Held. Jesus ist der bessere Esther. Amen.